Also tatsächlich ist es so, dass nur ein Bruchteil der PatientInnen, die sich bei uns in der Notaufnahme mit dem letztlich auch unspezifischen Symptom Brustschmerz vorstellen, tatsächlich einen Herzinfarkt haben. Und wir konnten eben hierbei ganz eindrücklich zeigen, dass unser Algorithmus in Kombination mit einem einzigen Troponinwert und den Variablen bei mehr als doppelt so vielen PatientInnen unmittelbar einen Herzinfarkt ausschließen kann, wie mit den bisherigen Diagnoseverfahren. Jedoch ermöglicht eben auch diese Kombination aus KI und Schnelltest erstmals auch eine Erweiterung der Herzinfarktdiagnostik auf Settings außerhalb der Klinik.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Ein Herzinfarkt ist ein lebensbedrohlicher Notfall. Allein im Jahr 2023 gab es in Deutschland deswegen mehr als 185.000 Klinikeinlieferungen und über 44.000 Menschen sind gestorben. Die rasche und zuverlässige Diagnose eines Herzinfarktes ist daher entscheidend. Doch das ist gar nicht so einfach. Mal hören, ob die künstliche Intelligenz hier uns weiterhelfen könnte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. In dieser Folge geht es um die Fragen: Wie erfolgt denn derzeit die Herzinfarktdiagnose? Welche Rolle spielt dabei das Enzym Troponin? Ja, und welche spannenden neuen Entwicklungen gibt es, damit der Diagnoseprozess optimiert werden könnte? Mein Gast ist heute Dr. Betül Toprak vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Sie arbeitet nämlich genau an dieser Fragestellung, wie die Herzinfarktdiagnostik weiter optimiert werden kann. Damit hallo, Frau Dr. Toprak. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
Hallo, ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Frau Dr. Toprak, Sie arbeiten am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Das ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung und dort unter anderem auch in der Notaufnahme. Wie viele Menschen kommen denn nach Ihren Erfahrungen im Schnitt so pro Tag in die Notaufnahme mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt?
Das ist tatsächlich recht unterschiedlich und auch tagesformabhängig, auch je nach Notaufnahme unterschiedlich. Im Durchschnitt würde ich sagen, dass sich circa 10 PatientInnen mit dem Leitsymptom Brustschmerz bei uns in der Chest Pain Unit am UKE täglich vorstellen. Die PatientInnen kommen entweder eigenständig in die Notaufnahme, rufen sich einen Rettungsdienst oder werden uns eben vom niedergelassenen Kardiologen oder der niedergelassenen Kardiologin zugewiesen oder kommen auch als Übernahme aus einem anderen Klinikum zu uns.
Mhm. So eine Chest Pain Unit, das ist so eine spezielle Einrichtung an Krankenhäusern, die sich vor allem auf die Herzinfarktdiagnostik dann kapriziert haben.
Das ist korrekt. Das ist ein gesonderter Bereich innerhalb unserer Notaufnahme, der auch als Brustschmerzambulanz von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie zertifiziert werden muss. Da gibt es ganz strenge Kriterien, wie solche Ambulanzen zertifiziert werden, um eben eine maximal optimale Versorgung unserer PatientInnen mit Verdacht auf Herzinfarkt sicherzustellen.
Und wie läuft das dann konkret ab, wenn also solch ein Patient, Patientin selbst oder dann eben per Krankenwagen in die Notaufnahme bzw. in die Chest Pain Unit kommt mit diesem Brustschmerzen und mit dem Verdacht auf Herzinfarkt?
Das Vorgehen in unserer Chest Pain Unit ist absolut standardisiert. Also im UKE werden PatientInnen mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt ohne Wartezeit direkt einer Basisdiagnostik zugeführt. Das ist ganz wichtig. Das ist eine ernstzunehmende potenzielle Erkrankung. Diese erfolgt, wenn die PatientInnen per Rettungsdienst zu uns kommen, entweder im Schockraum oder eben bei fußläufigen PatientInnen bei uns in der Ersteinschätzung. Die diensthabende Ärztin, der diensthabende Arzt werden unmittelbar kontaktiert, sobald sich der Patient, die Patientin angemeldet haben. Und innerhalb der ersten 10 Minuten liegt uns per Definition immer ein EKG vor. Mhm. Anhand dieses EKGs können wir gucken, ob es Anhalt für einen akuten Gefäßverschluss gibt, sogenannte ST-Hebungen. Mhm. Das ist ein absoluter kardiologischer Notfall und diese PatientInnen gehören ohne weitere Diagnostik tatsächlich direkt ins Herzkatheterlabor.
Mhm. Wie oft kommt es denn auch vor, also wenn Sie jetzt erstmal, Sie machen das EKG als erstes, wie oft kommt es denn dann vor, dass man schon gleich sagen kann, die Sorge ist unbegründet? Kann man das so früh schon sagen?
Also tatsächlich ist es so, dass nur ein Bruchteil der PatientInnen, die sich bei uns in der Notaufnahme mit dem letztlich auch unspezifischen Symptomen Brustschmerz vorstellen, tatsächlich einen Herzinfarkt haben. Das sind bei uns so roundabout 5-15%. Sie können sich vorstellen, der Großteil der PatientInnen hat einfach eine Muskelzerrung oder einen Infekt oder eben auch andere lebensbedrohliche Erkrankungen, wie zum Beispiel ein Einriss in der Hauptschlagader, was zum Glück aber selten vorkommt.
Ja, Gott sei Dank.
Das heißt im Prinzip, dass wir genau diejenigen schnell identifizieren müssen, die eben eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen eines Herzinfarkts haben.
Vielleicht können Sie an der Stelle auch nochmal sagen, außer dem Brustschmerz, welche typischen Symptome eines Herzinfarktes gibt es denn, die einen Patienten aufmerksam werden lassen sollten?
Also tatsächlich ist es so, dass man nochmal einen Schritt zurückgehen muss, weil circa 50% der PatientInnen, die sich bei uns dann sozusagen mit einem Herzinfarkt vorstellen, tatsächlich in den Tagen bis Stunden zuvor schon Warnsymptome haben. Und das ist vorrangig der Brustschmerz, der sich unter Belastung aggraviert oder eben auch schon in Ruhe auftritt. Und letztlich Symptome eines dann eintretenden Infarktgeschehens sind klassischerweise ein Engegefühl, ein Brennen im Brustkorb oder eben auch hinter dem Brustbein. Der klassische Patient beschreibt es als, es fühlt sich so an, als würde ein Elefant auf meiner Brust. Also es ist ein massives Druckgefühl. Die Schmerzen können auch in andere Körperteile ausstrahlen oder nur in den Körperteilen auftreten, zum Beispiel klassischerweise im linken Arm, in beiden Armen, zwischen den Schulterblättern, in den Kiefer ausstrahlen oder auch nur isolierte Oberbauchschmerzen können auch zum Beispiel bei Frauen oder bei bestimmten Formen des Herzinfarkts auf einen Herzinfarkt hindeuten. Und auch nur die Luftnot allein kann ein Symptom eines Herzinfarkts sein.
Ja. Genau, das ist ja manchmal problematisch. Ja, neben diesen typischen Symptomen, da gibt es ja auch eben untypische oder verdeckte Beschwerden. Sie haben da schon mal diese Bauchschmerzen, diese Übelkeit erwähnt und die dann oft erst spät oder manchmal auch zu einer zu späten Herzinfarktdiagnose führen kann. Das ist bei älteren Menschen der Fall, bei Frauen, wie Sie erwähnt haben, und auch bei Menschen mit einem Diabetes. Was genau ist denn hier wirklich anders?
Also die Erfahrung aus unserem klinischen Alltag bestätigt tatsächlich, dass Symptome insbesondere bei Frauen weniger eindeutig sein können als bei Männern. Frauen stellen sich eben, wie Sie sagten, häufiger mit Symptomen vor, welche wir missdeuten können als Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Oberbauchschmerzen und generell tendieren wir, das liegt glaube ich in unserer Natur, als Frauen dazu erstmal abzuwarten. Und das zeigen auch Untersuchungen, die belegen, dass Frauen sich tendenziell später mit den Symptomen in der Notaufnahme vorstellen als gleichaltrige Männer. Ein Beispiel aus meinem Klinikalltag wäre eine ältere Dame, der ich in meinem Dienst begegnet bin, die bereits seit Tagen Nackenschmerzen hatte. Das hatte sie dann eigenständig mit Wärme, einer Fango-Packung behandelt. Es wurde darunter auch tatsächlich etwas besser. Zum Glück schreiben wir bei jedem Patienten in der Notaufnahme ein EKG und diese Patientin hatte tatsächlich einen akuten Herzinfarkt, bei dem sie die Symptome eigentlich über Tage letztlich ignoriert hat. Daher ist es kaum möglich, allein anhand der Symptome zu sagen, diese Patientin hat definitiv keinen Herzinfarkt. Das ist ein wichtiger Anhaltspunkt, aber eben nicht ausreichend zur alleinigen Diagnosefindung. Kurz möchte ich noch auf die Diabetiker eingehen, bei denen letztlich eine Schädigung der Nerven vorliegen kann im fortgeschrittenen Stadium, die letztlich das Herz-Kreislauf-System auch mitsteuern. Daher ist es leider so, dass Diabetiker auch häufiger an stummen Infarkten leiden, die sich mit wenigen bis gar keinen Symptomen letztlich äußern. Und das ist besonders tückisch, weil Diabetes neben Rauchen und Bluthochdruck natürlich ein wesentlicher Risikofaktor für einen Herzinfarkt ist.
Jetzt vielleicht auch nochmal zusammengefasst für unsere ZuhörerInnen. Wann genau sollte ich wirklich dann auf jeden Fall die 112 wählen? Oder habe ich manchmal auch noch die Chance zu sagen, okay, ich lasse mich selber in die Chest Pain Unit fahren?
Also in jedem Fall gilt es, bei derartig akut aufgetretenen, in der Form der Patientin oder dem Patienten nicht vorbekannten Beschwerden, die über 5 Minuten andauern, ohne zeitlichen Verzug die 112 zu wählen. Da würde ich auch mich nicht eigenständig ins Auto setzen, sondern direkt den Rettungsdienst rufen. Im Zweifelsfall empfehlen wir immer eine Vorstellung in der nächstgelegenen Klinik, was aktuell noch die einzige Möglichkeit ist, um einen Herzinfarkt letztlich sicher ausschließen oder auch diagnostizieren zu können.
Also es ist wirklich dann eine brisante Geschichte und heißt auch immer wieder, Zeit ist Muskel. Was passiert denn auch dann genau bei dem Herzinfarkt, dass es so wirklich auf die Minuten ankommt?
Also bei einem klassischen Herzinfarkt kommt es zu einer akuten Minderdurchblutung der Herzmuskulatur durch entweder einen vollständigen oder einen nahezu vollständigen Verschluss des Herzkranzgefäßes. Dadurch ist die davon abhängige Herzmuskulatur akut minder versorgt mit Sauerstoff. Und die Folge ist ein unmittelbarer Untergang von Herzmuskelzellen. Und da zählt tatsächlich jede Minute, da das schwerwiegende Konsequenzen haben kann. Es kann zu einem akuten Herzversagen, zu einem Pumpversagen kommen, bis hin zum Schockzustand mit Multiorganversagen tatsächlich in selteneren Fällen. Oft aber auch zu einer unkoordinierten Erregung der Herzmuskelzellen, die ja geschädigt sind, was sich dann in Form eines Kammerflimmerns zeigt. Und das ist letztlich ein Herz-Kreislauf-Stillstand. Er zählt jede Sekunde, sodass hier sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet werden müssen. Und das ist so, wie Sie es sagen, Time is Muscle, Zeit ist Muskulatur. Das Risiko für bleibende Schäden oder eben die genannten Komplikationen erhöht sich, je länger diese Minderdurchblutung dann auch nicht behoben wird.
Ja, es ist ja tatsächlich, ich meine, alles gut, wenn man den Herzinfarkt überstanden und überlebt hat. Aber es sind ja tatsächlich auch dann oft die bleibenden Schäden und die Komplikationen danach, die dann auch noch das Leben eines Patienten, einer Patientin beeinträchtigen können. Welche Komplikationen müsste man da auf jeden Fall hier mal nennen?
Absolut. Tatsächlich ist es so, dass bei schwerwiegenden Herzinfarkten tatsächlich auch ein bleibender Schaden entstehen kann. Und das äußert sich in einer Reduktion der Pumpleistung des Herzens. Viele Patienten entwickeln leider nach einem schwerwiegenden Herzinfarkt, meist nach einem ST-Hebungsinfarkt, nach einem STEMI, eine Herzinsuffizienz, eine Herzschwäche, brauchen dauerhaft auch Medikamente, um diese Herzschwäche zu behandeln. Und wenn sich die Herzschwäche nicht bessert, brauchen sie auch, ich erkläre es immer meinen Patientinnen und Patienten als Lebensversicherung, brauchen letztlich dann auch einen Defibrillator unter die Haut implantiert, der sie dann auch für potenziellen lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen schützt.
Und jetzt ist ja auch so ein Herzinfarkt nicht immer gleich. Sie haben diesen STEMI als schweren Herzinfarkt erwähnt. Dann gibt es natürlich diesen N-STEMI, so ein relativ kompliziert so als Begrifflichkeiten. Was unterscheidet denn diese beiden? Also ist das eine minder schwer, das andere schwerer? Oder hängt es auch davon ab, welche Gewebestrukturen vielleicht dann von dem verschlossenen Gefäß nicht mehr durchblutet werden?
Also die Unterscheidung STEMI und N-STEMI ist tatsächlich auch so ein bisschen historisch gewachsen und basiert auf dem Vorliegen, wie bereits gesagt, von ST-Hebungen im EKG. Bei einem STEMI kommt es zu einer akuten, vollständigen Blockade eines Herzkranzgefäßes durch ein Blutgerinnsel. Mhm. Und wie bereits gesagt, das ist ein absoluter Notfall. Da geht innerhalb von kürzester Zeit sehr viel Herzmuskulatur zugrunde. Diese Patienten gehörten sofort ins Herzkatheterlabor. Dann gibt es auch PatientInnen, die eben keine ST-Hebungen haben, sondern eher unspezifischere EKG-Kriterien, die dann zu einem Nicht-ST-Hebungsinfarkt, zu einem N-STEMI passen. Und da gibt es diverse Mechanismen. Die Definition von N-STEMI hat sich über die Jahre verkompliziert. Ich würde es runterbrechen auf 2 wesentliche Mechanismen. Es kann zu einer vollständigen oder unvollständigen Blockade eines Herzkranzgefäßes kommen oder eben auch einfach zu einem Ungleichgewicht zwischen dem Sauerstoffangebot und der Sauerstoffversorgung, zum Beispiel bei einer Blutarmut. oder eben auch unter einer Herzrhythmusstörung kann ein NSTEMI sich dann auch entwickeln. Meist liegt hier tatsächlich ein geringerer Herzmuskelschaden vor als beim STEMI und nach internationalen Leitlinien brauchen diese PatientInnen auch eine Herzkatheteruntersuchung innerhalb von 48 Stunden nach dem Akutereignis. Für uns ist es ganz einfach, ein STEMI im Klinikalltag zu diagnostizieren. Die Kriterien sind ganz klar. Wir sehen das EKG. Wir brauchen keinen Troponinwert, wir brauchen kein Blut, keine weitere Diagnostik. Diese Patienten werden ohne Zeitverzug sozusagen ins Herzkatheterlabor gebracht.
Der NSTEMI in dem Katheterlabor kann man dann das Gefäß, das verschlossen, dann wieder eröffnen und meistens wird dann auch so ein Stent, so ein kleines Metallgeflecht gesetzt.
Korrekt, also die Engstelle sozusagen, die wird mit einem Ballon aufgedehnt und anschließend wird dieser Bereich, diese Engstelle geschient mit einem Drahtgeflecht, mit einem Stent. Zusätzlich brauchen diese PatientInnen natürlich auch akut Medikamente, die das Blutgerinnsel auflösen. Diese PatientInnen bekommen Aspirin hochdosiert über die Venen und auch Heparin.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de.
Und im EKG, also diese Unterscheidung ST, STEMI und beziehungsweise NSTEMI kann man da ganz gut treffen. Kann man dann auch schon erkennen, Vorderwand, Hinterwandinfarkt oder wie groß das Areal ist oder braucht man da noch mehr an Diagnose?
Also, tatsächlich ist es bei einem STEMI relativ klassisch, dass man da anhand der Ableitung und der betroffenen Ableitung schon relativ klar im Vorfeld weiß, welches Gefäß betroffen ist. Beim NSTEMI ist das Tückische. Es kann EKG-Veränderungen geben, muss es aber nicht. Ein NSTEMI kann auch mit typischen Beschwerden und auch einer Troponinerhöhung tatsächlich vorliegen. Das heißt, beim NSTEMI fällt es uns tatsächlich im ersten Moment auch schwerer, diesen auch klar als NSTEMI zu diagnostizieren. Und ein erschwerender Punkt ist auch wenn uns dann der Troponinwert vorliegt, und das liegt mir ganz stark am Herzen, zu vermitteln, ein erhöhtes Troponin ist nicht gleichzusetzen mit einem Herzinfarkt.
Der Besserwisser.
Die Entdeckung des Proteins Troponin geht auf den japanischen Biologen Setsuro Ibashi im Jahr 1963 zurück. Eigentlich handelt es sich um drei Troponinkomplexe, die in Skelett- bzw. Herzmuskelzellen vorkommen. Wird die Herzmuskelzelle geschädigt, tritt sogenanntes kardiales Troponin ins Blut über. Dieses besteht ebenfalls wieder aus drei Untereinheiten, gekennzeichnet durch den Buchstaben I, T und C. Für die Herzinfarktdiagnose wird im Labor das hochsensitive Troponin T oder I bestimmt. Hochsensitiv bedeutet, es können schon ganz geringe Mengen erfasst werden. Das Ganze dauert 30 bis 60 Minuten. Heute kann mit einem Schnelltest sogar direkt am Bett eines Patienten mit wenigen Tropfen Blut der Verdacht auf Herzinfarkt innerhalb weniger Minuten erhärtet werden. Die Troponintests werden nach Forschungsarbeiten von Professor Hugo Katus aus Heidelberg zurückgeführt. Er ist heute der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Herzstiftung.
Ein erhöhter Troponinwert ist einfach nur ein Anzeichen für einen Herzmuskelschaden jeglicher Art. Der kann auftreten bei einer Lungenentzündung, der kann auftreten bei einer Lungenembolie oder auch bei einer fortgeschrittenen Herzschwäche. Und diese PatientInnen müssen wir tatsächlich dann auch nicht herzkathetern. Das heißt, es wird tatsächlich auch basierend auf den hochsensitiven Troponintests, mit denen wir deutlich niedrigere Troponinkonzentrationen auch mittlerweile bestimmen können, ist es für den Kliniker oder die Klinikerin auch deutlich schwieriger oder auch eine Challenge geworden, diese zu messenden Troponinwerte dann auch einzuordnen klinisch und zu entscheiden, was passt zu einem Herzinfarkt und was auch nicht.
Ja, es ist ja ein ganz spannendes Protein, dieses Troponin, das freigesetzt wird. Das kann man im Labor auswerten durch eben Blutanalysen, aber inzwischen gibt es ja auch die Schnelltests, die direkt am Krankenbett gemacht werden können. Wie funktionieren denn diese Tests?
Also tatsächlich möchte ich auch hier nochmal einen Schritt zurück, weil der erste Troponintest tatsächlich auch in Deutschland entwickelt worden ist. In den 80er, frühen 90er Jahren von Herrn Professor Katus. Eine außerordentliche Leistung, muss man sagen. Und dieser Troponintest ist mittlerweile internationaler Goldstandard für die Diagnostik beim Herzinfarkt. Es gibt mittlerweile seit Jahren, Jahrzehnten hochsensitive Troponin-Tests, die wir mit großen Gerätschaften im Labor sozusagen vermessen können. In der klinischen Realität braucht das Ganze sehr viel Zeit. Das ist ein unglaublicher Zeitfresser, weil wir die Proben ins Labor transportieren müssen. Die Proben müssen dort aufbereitet werden, analysiert werden und bis das Ergebnis dann validiert und dann beim betreuenden Arzt oder der betreuenden Ärztin vorliegt, dauert es mindestens eine Stunde und ehrlicherweise auch schon mal deutlich länger. Und seit einigen Jahren stehen uns nun auch mittlerweile von vielen Herstellern hochsensitive Troponin-Schnelltests zur Verfügung, welche eben eine Bestimmung unmittelbar am Patientenbett ermöglichen. Und dafür braucht es kein geschultes Personal. Das kann der Arzt, die Ärztin oder eben auch das pflegerische Personal in der Notaufnahme durchführen. Es gibt ein kleines handliches Gerät. Das Blut wird in der Testkassette aufgetragen und die Testkassette wird in das Gerät letztlich eingeführt und es dauert unter 10 Minuten bei den meisten Schnelltests, bis wir ein präzises Ergebnis haben. Und das ist eine enorme zeitliche Entlastung.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Auch für die Patienten, die vielleicht auf das Ergebnis warten und noch in Sorge sind, ist es jetzt ein Herzinfarkt oder nicht, kann das natürlich auch schon ganz hilfreich sein. Also kann ich mir auch so ein bisschen vorstellen, dann wie so ein, ja, wir haben das ja alle oft genug gemacht, so ein Corona-Schnelltest. Also dass man wirklich nur so ein ganz klein bisschen Blut braucht und es funktioniert dann schnell.
Ja, vom Prinzip her tatsächlich ähnlich, mit wenig Blut und wenig Aufwand durchführbar. Allerdings muss man sagen, dass diese Geräte natürlich auch, wenn man sie nicht adäquat einsetzt und adäquat handelt, auch fehleranfällig sein können. Ja, das heißt, man muss da auch entsprechend vorsichtig mit den Proben umgehen. Die Geräte sind teuer und auch die Testkassetten sind teuer. Das heißt, das ist ein wesentlicher Grund, warum diese Gerätschaften noch nicht Standard in unseren Notaufnahmen sind. Und tatsächlich muss ich da tatsächlich einschränkend sagen, dass diese hochsensitiven Troponin-Tests im Gegensatz zu den konventionellen Schnelltests, die nur eine Ja-Nein-Aussage geliefert haben, wie ein Schwangerschaftstest oder ein Covid-Test, dass die tatsächlich einen ganz präzisen Troponinwert numerisch ausgeben, auf die Nachkommastelle genau. Von daher, das sind sehr präzise Schnelltests, die wir im Prinzip mittlerweile mit den Labortests vergleichen können.
Ich höre so raus, also einerseits manchmal kann das ganz schnell gehen, dass man sehr schnell sagen kann, okay, das ist ein klassischer, richtiger Herzinfarkt. Dann gibt es aber auch immer wieder Zeitverzögerungen, bis die Diagnose dann Herzinfarkt sichergestellt werden kann. Vielleicht können Sie es nochmal so zusammenfassen. Was sind denn die wichtigsten oder die wesentlichen Gründe, weshalb es immer wieder auch in der Diagnostik zu Verzögerungen dann kommen kann?
Also der Herzinfarkt, vor allem den NSTEMI zu erkennen, bleibt im klinischen Alltag eine Herausforderung. Mhm. Nicht nur, weil wir die Troponinwerte, die wir jetzt bei fast allen PatientInnen bestimmen können, im messbaren Bereich richtig einordnen müssen, sondern auch, weil wir immer noch auf die Zentrallabortests angewiesen sind, die relativ viel Zeit in Anspruch nehmen, bis die Ergebnisse dann vorliegen. Und dann natürlich auch der große Faktor, das hatte ich ja erwähnt, nur ein Bruchteil der PatientInnen mit Brustschmerzen hat einen Herzinfarkt. Unsere Notaufnahmen sind chronisch überlastet und überfüllt. Und man weiß tatsächlich auch aus Studien, dass das sogenannte Overcrowding maßgeblich die Versorgungsqualität beeinflussen kann. Das heißt, wir müssen möglichst schnell und sicher diejenigen PatientInnen identifizieren, die keinen Herzinfarkt haben und aus unserer Notaufnahme entlassen und eine weiterführende ambulante Abklärung empfehlen. Und es ist eben essentiell, genau diejenigen PatientInnen innerhalb dieser PatientInnen-Massen herauszufischen, um diese eben im Falle eines Vorliegens eines Herzinfarkts möglichst schnell der zeitkritischen Therapie zuführen zu können.
Genau, um diese Situation zu verbessern. Da haben Sie ja auch zwei interessante Forschungsprojekte mit begleitet unter Leitung von Professor Blankenberg. Da haben Sie mitgearbeitet. Sie wurden zum Teil auch von der Deutschen Herzstiftung mit unterstützt. Und das erste war eine App mit personalisiertem Diagnosealgorithmus. Was genau wurde denn da entwickelt, um die Diagnostik zu beschleunigen?
Also tatsächlich haben wir uns die Limitationen, die uns ja tagtäglich im klinischen Alltag begegnen, als Grund genommen, um daran zu arbeiten, die Herzinfarktdiagnose zu personalisieren und den Prozess bis dahin zu beschleunigen und effizienter zu gestalten. Und angetrieben letztlich von der Tatsache, dass die PatientInnen basierend auf reinen Troponinwerten bestimmten Triagekategorien aktuell zugeordnet werden, basierend auf
die... Also Triage heißt dann, wird entschieden, was bei wem gemacht wird oder auch nicht gemacht wird.
Triage bedeutet anhand der Algorithmen, die uns sozusagen von internationalen Fachgesellschaften vorliegen, dass wir anhand der Troponin-Grenzwerte einordnen können, welcher Patient oder welche Patientin hat keinen Herzinfarkt mit einer sehr, sehr guten Sicherheit, welcher Patient, welche Patientin hat einen sehr hohen Troponin-Wert, die haben eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt und brauchen in den meisten Fällen eine Herzkatheteruntersuchung. Und dann gibt es noch eine Grauzone zwischendrin. Diese PatientInnen, da weiß man nicht so genau, was die haben. Die brauchen eine weiterführende Abklärung mittels Herzultraschall oder eben auch einem CT vom Herzen. Mhm. Das bedeutet Triage. Und das Ganze, diese Kategorisierung, dieses Ja, Nein, wollten wir aufbrechen, indem wir eben diesen personalisierten Algorithmus entwickeln. Und das haben wir im Rahmen der Artificial Intelligence in Myocardial Infarction Study, kurz ARTEMIS, gemacht, indem wir einen Algorithmus entwickelt haben mit maschinellen Lernverfahren der künstlichen Intelligenz in einem internationalen Datensatz von über 27.000 PatientInnen mit Verdacht auf einen Herzinfarkt. Und letztlich haben wir in diesen Algorithmus integriert 8 Variablen, die uns routinemäßig von jedem Patienten, von jeder Patientin vorliegen. Alter, Geschlecht, Risikofaktoren, EKG, das alles ist in dem bisherigen Diagnosefaden gar nicht mit integriert. Und letztlich auch natürlich den Troponinwerten, die wir messen, um eben eine ganz individuelle Herzinfarktwahrscheinlichkeit vorherzusagen. Mhm. Vorteil ist, dieser Algorithmus funktioniert mit den meisten verfügbaren Troponintests, das heißt in einem Großteil der Krankenhäuser, zumindest auch hier in Deutschland, und eben die wirklich attraktive Kombination mit einem Schnelltest, bei dem uns das Ergebnis innerhalb von 10 Minuten vorliegt. Und so wie Sie gesagt haben, dieser Algorithmus, an dem arbeiten wir derzeit noch. Da erfolgt noch letztlich ein Feinschliff, eine Zertifizierung. Dazu können wir aber gerne auch noch später im Detail eingehen. Aber so wie Sie gesagt haben, haben wir von der Deutschen Herzstiftung eben diese großzügige Förderung bekommen, um den Algorithmus in der bisher vorliegenden Form in Form einer App zu implementieren, weil es natürlich wichtig ist für die klinische Anwendung, diesen komplexen Algorithmus, dieses komplexe Rechenverfahren in ein intuitives und möglichst gut zu bedienendes Tool umzuwandeln, das in hektischen Notfallsituationen für die Klinikerin und den Kliniker natürlich essentiell ist.
Genau, wenn es zu kompliziert wäre, würde es auch keiner anwenden wollen.
Korrekt.
Jetzt haben Sie auch noch ein weiteres Forschungsprojekt gestartet, eben um diesen KI-Algorithmus dann bei Patienten wirklich auch zu testen, um rauszukriegen, funktioniert das auch so wie geplant? Und Sie haben dafür 2025 auch den erstmals vergebenen Preis Digitale Innovationen in der Herzmedizin bekommen. Was haben Sie denn jetzt inzwischen bei diesen ersten Anwendungen bei Patienten, Patientinnen an Erfahrungen sammeln können?
Also bisherige Anwendungen erfolgten anhand von Patientendatensätzen, die uns zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben bisher nur eine retrospektive Anwendung, arbeiten aber natürlich mit Hochdruck an prospektiven Studien. Die sind essentiell für uns, da wir den Algorithmus natürlich im klinischen Betrieb testen wollen. Diese Studien sind im Moment in der Planung und genau, da sind wir auch auf die Ergebnisse gespannt. In der von Ihnen letztlich erwähnten Prämierung ging es um die Arbeit, die wir in der Fachzeitschrift Lancet Digital Health veröffentlichen konnten im letzten Jahr. Da haben wir den ARTEMIS-Algorithmus, den wir in den Vorgängerarbeiten entwickelt haben, eben mit genau einem hochsensitiven Troponin-Schnelltest angewendet in PatientInnen-Daten aus den USA und aus Australien von mehr als 2500 PatientInnen, um konkreter zu sein, mit Verdacht auf einen Herzinfarkt. Und wir konnten eben hierbei ganz eindrücklich zeigen, dass unser Algorithmus in Kombination mit einem einzigen Troponinwert und den Variablen, wie bereits erwähnt, bei mehr als doppelt so vielen PatientInnen unmittelbar einen Herzinfarkt ausschließen kann wie mit den bisherigen Diagnoseverfahren und das eben mit einer genauso zuverlässigen Sicherheit von nahezu 100%. Außerdem konnten wir zeigen, dass der Algorithmus unabhängig von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Nierenfunktion sehr, sehr gut funktioniert. Das war auch bisher ein Manko an den bisherigen One-Size-Fits-All-Algorithmen. Das heißt, ein Algorithmus für alle PatientInnen. Die Daten, die wir benutzt haben, beziehen sich auf das Notaufnahmesetting. Jedoch ermöglicht eben auch diese Kombination aus KI und Schnelltest erstmals auch eine Erweiterung der Herzinfarktdiagnostik auf Settings außerhalb der Klinik. Das heißt, beim niedergelassenen Kardiologen, wo sich die PatientInnen ja oft mit Brustschmerzen vorstellen, oder bereits im Rettungsdienst, wo ja bisher eine zuverlässige Diagnostik nie möglich war, weil wir kein Troponin messen
konnten. Ja, das ist spannende Perspektive, denn genauso wichtig, wie es ist, schnell den echten Herzinfarkt zu erkennen, ist es ja natürlich auch, dass die Tests so funktionieren, dass man keinen Herzinfarkt übersieht. Das sind ja immer zwei Seiten einer Medaille. Und auch toll, dass man es dann tatsächlich schon außerhalb der Klinik, wenn ein Patient mit Beschwerden dann beim Kardiologen oder beim Hausarzt vorstellig werden würde und klagt. Was wären denn jetzt konkret die nächsten Schritte in Ihrer Arbeitsgruppe, um diesen Algorithmus so zu optimieren, dass diese Vorhersage Herzinfarkt ja oder nein dann wirklich sicher getroffen werden kann und dann ja diese innovative neue Diagnoseweg auch tatsächlich Eingang in den Alltag ja von Notaufnahmen oder vielleicht, Sie haben es ja gesagt, auch dann außerhalb der Notaufnahme finden kann?
Also tatsächlich arbeiten wir derzeit an einer Weiterentwicklung der App, und zwar an einer Integration einer ebenfalls KI-basierten EKG-Auswertung. Bisher fließt nur die Information ein, ist das EKG auffällig oder nicht. Und Sie können sich vorstellen, da gibt es einen gewissen Interpretationsspielraum. Kann auch subjektiv sein, ob ein Kliniker oder eine Klinikerin ein EKG auffällig findet oder nicht. Und das möchten wir eben möglichst objektivieren, indem wir eine automatisierte Auswertung in unsere App integrieren wollen, durch die der Rettungsdienst zum Beispiel das EKG abfotografieren kann, innerhalb der App sozusagen, oder eben diese ein digitales EKG in die App einspeisen kann, wo dann diese KI auch das EKG auswertet und dann im Prinzip diese Information direkt in den Algorithmus einspeisen kann. Das ist das, woran wir aktuell arbeiten. Damit die App natürlich Einzug in den klinischen Alltag findet, muss sie wie alle diagnostischen Anwendungen im medizinischen Bereich in Deutschland auch als Medizinprodukt zertifiziert werden.
Und das muss ja auch sicher sein, also wirklich sicher, dass die Daten auch nicht gefälscht werden können oder.
Total. Also wir müssen Daten vorlegen. Es ist ein relativ streng reglementierter Zertifizierungsprozess. Wir müssen beweisen, dass das, was wir sozusagen in den klinischen Alltag bringen wollen, dass das funktioniert. Ja, und hier befinden wir uns tatsächlich schon in einem relativ fortgeschrittenen Zulassungsverfahren und können hier schon relativ valide Daten anhand retrospektiver Datensätze liefern. Wichtig ist natürlich die prospektive Testung, wie erwähnt. Das ist wirklich das, womit wir sozusagen nochmal ganz klar beweisen können, dieser Algorithmus funktioniert.
Prospektiv wäre sozusagen real life direkt am Patienten, der Patientin in der entsprechenden Situation.
Real life. Ohne sozusagen Verkünstelung durch sozusagen retrospektive Daten, die natürlich nicht immer die komplette Realität abbilden können. Natürlich sammeln wir die Daten anhand von PatientInnen, die sich in real life bei uns vorstellen, aber können natürlich nicht alles streng genommen dann auch dokumentieren. Und es geht um eine Testung im laufenden Betrieb. Und das nicht nur in der Notaufnahme, sondern eben auch in den Arztpraxen, im Rettungsdienst. Das ist eben das, was das Ganze so attraktiv macht, dass wir diese Kombination aus KI und Schnelltest eben auch auf den außerklinischen Bereich anwenden können. Und das ist für uns Klinikerinnen und Kliniker und auch die niedergelassenen KollegInnen super spannend, eine super spannende und neue Perspektive in der Herzinfarktdiagnostik. Und ich glaube auch aus PatientInnen-Sicht, das ist ja auch sehr, sehr wichtig zu betonen, hat das natürlich sehr viele Vorteile. Vorteile. PatientInnen mit Brustschmerzen, die sich bei ihrem Kardiologen gut aufgehoben fühlen, werden in unserer Versorgungsrealität in Deutschland immer einer Klinik vorgestellt, da man natürlich ambulant nie sicher sagen kann, dahinter steckt kein Herzinfarkt. Und da können die Patienten schon bei ihrem niedergelassenen Kardiologen oder bei ihrer niedergelassenen Kardiologen eben die Gewissheit bekommen, ich habe keinen Herzinfarkt und ich bin hier in guten Händen und kann hier weiter behandelt werden. Und auch bei den PatientInnen, die sich dann bei uns in der Notaufnahme vorstellen, können wir in über einem Drittel der PatientInnen dann innerhalb von wenigen Minuten sagen, die haben mit allerhöchster Sicherheit keinen Herzinfarkt und brauchen nicht unnötigerweise in der Notaufnahme verweilen, was ja auch natürlich eine entlastende Situation ist.
Genau, für den Patienten genauso wie natürlich für eine überlastete Notaufnahme auch.
Total. Eine überlastete Notaufnahme, hatte ich ja gesagt, ist maßgeblich verantwortlich für eine schlechte Versorgungsqualität. Es hat nur Vorteile für den Patienten oder die Patientin, die dann mit ruhigem Gewissen nach Hause können und verbessert natürlich auch die Versorgungsqualität für all unsere Patienten.
Wäre natürlich erst spannend zu hören, mit welcher Perspektive rechnen Sie denn? Also 2 Jahre, 3 Jahre? Wie lange dauert sowas? Schätzungsweise, bis das im Alltag ankommen kann.
Also tatsächlich ist es relativ schwierig, da anhand des aktuellen Stats eine ganz genaue Schätzung abliefern zu können. Aber ich kann Ihnen so als Orientierung sagen, das ist ja ein Paradigmenwechsel. Also das ist, wir rücken weg vom bisherigen Standard, dem wir gewohnt sind als Klinikerinnen und Kliniker. Und wir haben als Medizinerin auch manchmal Schwierigkeiten, von dem, was wir kennen, abzuweichen in der klinischen Praxis. Und bis wir diesen Algorithmus entwickelt haben, also wir haben 2019 damit angefangen, diesen Algorithmus zu entwickeln. Natürlich ist das durch Statistiker und Expertinnen begleitet worden, die sich sehr gut mit künstlicher Intelligenz auskennen. Und das braucht seine Zeit. Und ebenso brauchen auch diese prospektiven Studien eine gewisse Zeit. Was wir aktuell schon machen, sind Pilotstudien, vor allem im ambulanten Sektor. Da arbeiten wir derzeit mit 2 Hamburger Kardiologiepraxen zusammen, bei denen wir einfach nur schauen, wie viele PatientInnen stellen sich mit Brustschmerz dort vor. Welche Charakteristiken haben diese PatientInnen und welche Troponinwerte haben diese PatientInnen mit unserem Schnelltest, den wir zur Verfügung stellen? Und anhand dieser Daten können wir dann letztlich unsere Studien, unsere großen prospektiven Studien planen. Und das wird sicherlich, um das einmal sozusagen abzuschließen, Jahre dauern, bis wir letztlich das Ganze auch als Medizinprodukt in die Klinik bringen können. Aber wir sind da sehr guter Dinge und wir haben schon einen sehr weiten Weg hinter uns und sind optimistisch, dass wir es dann auch bald mit einem guten Produkt und einem zuverlässigen KI-Algorithmus da letztlich auch die Herzinfarktdiagnostik in unserer Praxis noch weiter verbessern können.
Sehr spannend. Also vielen Dank, Frau Dr. Toprock, für diesen Einblick in Ihre Forschungsarbeiten zu Herzinfarktdiagnostik.
Ja. Sehr
also viel Erfolg für die weitere Arbeit.
Vielen Dank.
Was können wir als Impuls mitnehmen? Bei einem großen Teil der PatientInnen, die mit Brustschmerz in die Notaufnahmen kommen, stellt sich nach EKG und Troponintest glücklicherweise heraus, dass sie keinen Herzinfarkt haben. Doch bis das klar ist, vergeht teilweise im Klinikalltag heute doch noch immer einiges an Zeit. Und so lange besteht dann für die Betroffenen eine schreckliche Ungewissheit. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz könnte jedoch vielleicht in gar nicht so ferner Zukunft erreicht werden, dass schneller entweder Entwarnung gegeben werden kann, beziehungsweise die wirklich gefährdeten PatientInnen mit Herzinfarkt dann die nötige Behandlung bekommen. Damit sage ich für heute, bleiben Sie gesund und dann hören wir und sehen wir uns das nächste Mal bei Impuls. Wissen für Ihre Herzgesundheit.